Freunde, herzlich willkommen zum Frei-Raus-Podcast, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Es ist sauheiß hier gerade in Hamburg, wo ich diesen Podcast aufzeichne und auch lebe. Aber in ganz Deutschland sind die Temperaturen jetzt und seit Tagen eigentlich schon ziemlich hoch. Ich glaube, die ersten Gewitter sind heute schon durchgezogen. Heute heißt, ich spreche hier gerade am Mittwoch in mein Mikrofon. Mittwoch, wir haben ungefähr so 18 Uhr. Dieser Podcast geht morgen online, also am Donnerstag. Und wer weiß, wo es da schon überall richtig gekracht hat. Hier ist es noch richtig, richtig heiß. Und ich sitze ebenfalls seit Tagen, also seit es so heiß ist, eigentlich sehr intensiv an meinem nächsten Buch. Ich habe nämlich in 10 Tagen Buchabgabe. Und ja, sagen wir es mal so, es ist noch viel zu tun. Das wird ein Mikroabenteuerbuch zum Thema Jahreszeiten. Und das ist ganz interessant, weil ich gerade über das Thema Herbst schreibe und so ein bisschen in den Winter rüber rutsche jetzt, was das Schreiben angeht, wir aber hier mitten im Sommer sind und vor uns hin ölen. Aber, und darum wird es auch in dem Buch gehen, das Abenteuererleben ist ja gar nicht so abhängig von den Jahreszeiten. Wir machen das oft daran fest, vor allen Dingen am Wetter natürlich. Der Sommer ist so eine Zeit, wo viele von uns draußen unterwegs sind. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir am Ende schön Wetterabenteurer. Und ja, im Herbst und im Winter und dann, wenn es regnet, wenn es kalt ist, wenn es ungemütlich wird, dann sitzen wir doch lieber auf dem Sofa. Ist nichts dagegen einzuwenden, nochmal auf dem Sofa zu sitzen. Aber gerade dann, wenn das Wetter nicht so einladend ist, ja, ist meine Erfahrung, erlebt man oft die besten Abenteuer. Also schauen wir mal, wie sich das Wetter jetzt so entwickelt. Darüber will ich aber gar nicht quatschen, über mein neues Buch. Das nur als Erklärung, dass ich selbst jetzt gerade die Woche nicht so super viel da draußen erlebt habe. In dieser Folge heute habe ich aber trotzdem ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe einen Gesprächsgast. Ich habe jemanden entdeckt, bin über jemanden gestolpert im Internet, den ich dann in echt angerufen habe und ihn gefragt habe, ob wir uns nicht mal unterhalten wollen. Und dieser jemand heißt Frank Dietrich, hat eine Wahnsinnsgeschichte, hat einen Wahnsinnsschicksalsschlag erlebt und ist mit dem auf sehr beeindruckende Art und Weise umgegangen. Diese Geschichte von Frank wirst du gleich hören. Dann habe ich gerade eben telefoniert mit Tim Kruse. Tim Kruse ist ein Freund von mir, den ich mal vor, ich glaube, 8, 9 Jahren in Thailand am Strand kennengelernt habe, zufällig. Tim ist auch Abenteurer, ist Buchautor und gerade unterwegs gewesen auf dem Jakobsweg. Das ist zum einen schräg, weil wir aufgrund der Corona-Einschränkungen gerade in einer Zeit leben, wo Jakobsweg vielleicht gar nicht so ein Thema ist bei vielen, zu Recht. Denn in irgendwelchen Herbergen dort zu übernachten, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, ist sicherlich gerade nicht so angesagt. Tim hat das aber auf sowieso ziemlich verrückte, bekloppte Art und Weise angegangen, dieses ganze Ding. Tim wollte den Jakobsweg mit dem Stand-Up-Paddleboard machen. Pilgern mit Paddel steht über diesem Projekt, was er da jetzt gerade mit einem Freund umgesetzt hat. Und die waren einen ganzen Monat lang unterwegs von Südfrankreich, also von der französisch-spanischen Grenze, mit Stand-Up-Paddleboards los. Erstmal durch die Biskaya, beziehungsweise an der Küste entlang, natürlich nicht durch die Biskaya durch, entlang der Küste dort oben, entlang der Atlantikküste, 580 Kilometer, dann ein Stück auf dem Fahrrad weiter. Dann das letzte Stück, jetzt gerade in den letzten Tagen, 180 Kilometer noch zu Fuß bis Santiago de Compostela. Wenn du wissen willst, wie das so war, dann schau doch mal auf Facebook vorbei bei Tim. Tim mit Doppel-M, also T-I-M-M und dann Kruse. Die beiden, Tim und Thorsten, mit dem er unterwegs war, die haben immer mal wieder so kleine Videos erstellt und Updates gegeben, wie deren Tage so verlaufen sind. Und ich kann dir eins sagen, die beiden haben selbst ganz schön oft gezweifelt, ob das so eine gute Idee war, das gerade jetzt zu machen. Tim kommt jetzt in den nächsten Tagen zurück nach Deutschland und wenn ich mein Buch abgegeben habe und er seins, er schreibt nämlich auch ein Buch über diese Tour, dann setzen wir uns mal zusammen und zeichnen eine Podcast-Folge auf. So, und jetzt hören wir uns die Geschichte von Frank Dietrich an. Frank ist 64 Jahre alt, lebt in Karlsruhe und war immer ein totaler Draußen-Fan. Jemand, der Marathon gelaufen ist, jemand, der Rad gefahren ist, der in den Bergen unterwegs war, bis zu dem Tag, der alles verändert hat. Musik Ich würde mit dir gerne über den 25. Februar sprechen. Den 25. Februar, natürlich klingelt es bei dir da sofort, den 25. Februar welchen Jahres? Wie lange ist dieser Tag her, der ja, dein Leben verändert hat, sehr verändert hat?
Also das war 2016, damit gut 4 Jahre her. Und ja, das war ein ganz normaler Tag. Also ein wirklich ganz normaler Tag, eigentlich ein guter Tag. Es war so ein Tag, wo ich war damals selbstständig, Projektmanager und habe das Übliche gemacht. Dauernd telefoniert und habe noch 2 Termine morgens gehabt und war dann irgendwann wieder in meinem Zimmer, habe die letzten Mails geschrieben und da muss ich unbedingt nochmal raus. Dann habe ich so eine Tour gehabt, die bin ich oft gefahren, aufs Rennrad rauf und es war 4 Uhr und da habe ich gesagt, komm jetzt nochmal los, war irgendwie auch gerade aufgehört zu regnen und so die Wolken rissen auf. Und ich dachte, das ist jetzt genau das los. Und dann bin ich losgefahren. Ja, alles, was ich jetzt erzähle, das habe ich gar nicht mehr in meinem Kopf, das habe ich sozusagen rekonstruiert, weil das gelöscht worden ist.
Was ist deine letzte Erinnerung an wirklich dieses Aufbrechen? Ich nehme mein Fahrrad und fahre los von zu Hause?
Also Erinnerung ist, die Termine habe ich noch wahrgenommen. Das war ganz seltsam, das war so gespenstisch. Das habe ich irgendwann gemerkt, wo ich in der Stadt war und mir fiel ein, diesen Ort kenne ich irgendwie, da war ich schon mal. Ich habe es aber nicht mehr einsortieren können. Wie so ein, wenn jemand aus einer anderen Welt nochmal so ein Fenster aufmacht und sagt, hey, das war auch mal ein Teil von dir. Und da fiel mir ein, dass ich da war. Okay, und so hat man irgendwie Schritt für Schritt habe ich dann rekonstruiert. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, wie ich losgefahren bin. Ich meine, das weiß ich noch. Und dann ist echt Filmriss, weil das Problem ist auch, die Strecke bin ich oft gefahren, ist immer die gleiche gewesen. So knapp 30 Kilometer hier durch den Kraichgau mit dem Rennrad. Das ist eine super Sache. Die macht dich im Kopf so richtig frei. Das ganze Projektzeug ist dann wie weggeblasen und so ruhig mit ein paar Höhenmetern auch drin. So Sträßchen, wo eigentlich nur landwirtschaftlicher Verkehr oder gar nichts ist. Bis eben auf das letzte Stück. Das ist dann Bundesstraße 3. Und das ist dann nicht mehr richtig schön. Aber das war einfach dann nur noch sportliche Ehrgeiz. Ich habe dann, mein großes Ziel war immer, einmal unter einer Stunde wollte ich durchkommen. Und das ist schon eine Challenge, weil da sind wirklich Kurven dabei. Da geht es auch mal so ein bisschen über sandige Stellen. Da muss schon aufpassen, ja. Also, und das wäre ein Schnitt von knapp 30 gewesen. Und dann habe ich gesagt, na gut, also 1 Stunde 6 oder so hatte ich schon mal. Das ist im Grunde machbar. Und deswegen habe ich gesagt, am Schluss, jetzt geht es immer nur noch um den Sport. So Kopf runter, weißt du, in die Lenker rein und dann treten 95, 100er Trittfrequenz. Und dann irgendwann bin ich 5 Wochen später aufgewacht. Also alles, was ich hier erzähle, ist sozusagen rekonstruiert. Das habe ich jetzt so zusammengebastelt wieder aus Polizeiberichten und Unfallakten und von meiner Frau, die hat sich selber auch, ich habe ihre WhatsApp-Nachrichten abgerufen. Also es hat mir alles Stück für Stück zusammengebastelt. Es war so ein Ding, wo es sich mitten aus dem Leben einfach rauskickt, so völlig unerwartet. Und zwar so, also ich habe es noch nicht mal gemerkt, ja, es ist weg. Ich weiß aber im Nachhinein, dass ich komplett bei Bewusstsein war, also zumindest phasenweise, weil ich dann später den Notarzt, der mich da zusammengeflickt hat am Straßenrand noch, ja, den habe ich besucht, habe ich ein riesen Glück gehabt, dass ich den noch rausgekriegt habe, seine Adresse, und ja, der hat sich entschuldigt, dass er mir meine Kleidung zerschnitten hat. Ich sage, hey, komm, so was Geiles, ey, jetzt hast du mich da gerettet und alles richtig gemacht. Und die habe ich mir aufgehoben als Ikone sozusagen, ja, meine völlig zerrissene Fahrradkluft, die liegt da irgendwo. Jedenfalls, der hat mir erzählt, hat mit mir geredet. Er hat mich da nicht intubieren müssen, hat mit mir geredet und dann auch die ganze Fahrt da im Krankenwagen da zur Klinik hin, hat mit mir geredet und ja, ich war ansprechbar. Ich konnte meinen Namen sagen, ich hatte ja nichts dabei, was mich hätte identifizieren können. Also die haben da alles rausgeredet und ich habe das komplett alles vergessen. Ja, das war der 25. Februar.
Wenn du hast gesagt, du hast es auch sehr im Detail rekonstruiert, was da passiert ist. Was war das? Also was ist dann passiert in der Zeit, an die du dich nicht mehr erinnern kannst, wenn wir jetzt mal auf den 25. Februar schauen und nicht auf die Wochen danach, die ja auch weg sind, ja, wo du weg warst. Du hast gerade schon angesprochen, du bist 5 Wochen später erst wieder da gewesen sozusagen. Du warst mit dem Rennrad unterwegs, warst auf dieser Landstraße dann, auf dem letzten Teil deiner Strecke, ja, wo es nochmal darum ging, also warst auch schnell unterwegs möglicherweise, weil du nochmal diesen kleinen Rekord knacken wolltest, aber ja, was ist dann passiert?
Es ist Folgendes passiert, es ist ein Autofahrer, also ein mir entgegenkommender Autofahrer, hat sich während der Fahrt offensichtlich zum Handschuhfach gebeugt, um eine CD zu suchen, das hat er als Protokoll gegeben, und ist dabei von der Spur abgekommen, also auf die rechte Spur. und ist dann ins Schleudern geraten, hat er gemerkt und hat gegengesteuert und hat dann die Kontrolle über das Auto verloren. Also dann hat sich das Auto sozusagen mir entgegenkommt, gedreht, geschlingert und ich bin dann, so ein Frontalzusammenstoß war das. Also frontal in dem Sinne, er hat ja noch Geschwindigkeit gehabt, ich hatte mein Tempo und ich habe ihn seitlich getroffen. Also er hat quasi mir sämtliche Ausfahrtmöglichkeiten genommen, mit der Fahrzeugbreite sozusagen mir entgegen und ich bin in die Fahrertür rein, ja. Und ich vermute, dass ich vielleicht noch im letzten Reflex mich aus den Pedalen gedrückt habe, weil ich mir mit dem Kopf, da ist irgendwie so eine Delle noch auf dem Autodach und mein Helm, irgendwelche Blutspuren und so Zeug. Und die schwerste Verletzung war halt an den Händen, natürlich die Knautschzone des Radfahrers und am linken Bein, da war alles kaputt. Ja, und dann bin ich, es haben die Autofahrer, da war Berufsverkehr. Das heißt, da war hinter mir ein kleiner Stau, die haben es alle mitgekriegt. Die haben es später ins Protokoll diktiert. Also offensichtlich bin ich dann irgendwie 10 Meter durch die Luft geflogen und dann so einen kleinen Abhang runter und in dem Gebüsch hängen geblieben. Ja. Kopfüber hing ich da im Gebüsch. Und da haben die mich rausgezogen. Da ist gleich der Erste aus dem Auto raus. Das war zufälligerweise sogar der Vater einer Freundin meiner Tochter. Es war irre, das habe ich später festgestellt. Der war einfach da drin. Ich kannte den nicht, er kannte mich nicht. Die mich da rausgezogen mit dem anderen und dann haben sie mich am Straßenrand hingelegt. Ja, und dann kam 10 Minuten später, kam dann von der Leitstelle der Wagen hier und dann ging es so weiter. Aber das war definitiv ein Frontalzusammenstoß mit einem entgegengekommenen Auto.
Der Unfall war aber komplett unverschuldet ja auch, ne? Also du hattest keine Chance letztlich. Ne?
Keine Chance, haben auch nicht immer gesagt, ich bin also komplett rechts gefahren, das haben die alles im Protokoll gegeben, das habe ich immer gemacht, weil ich sozusagen auf dem weißen Strich gefahren, ja. Mein Fehler war, ich hätte die Bundesstraße nicht fahren sollen, also ist auch mein Rat an alle, die jetzt zuhören. Ich fahre jetzt nie mehr Bundesstraße, das habe ich jetzt gelernt. Es gibt immer irgendwelche anderen Wege, damals war es wirklich, die Entschuldigung war, der Radweg wäre also irgendwie 2 Kilometer an einer anderen Stelle verlaufen, eine andere Strecke sozusagen. Und der war in grauenhaften Zustand, also mit einem vorspringenden Pflasterstellen und so weiter. Alles kein Grund, im Nachhinein hätte ich es vielleicht machen sollen. Aber das war, wenn man so will, mein einziges Verschulden. Aber die Bundesstraße war für Radler frei, war alles offen. Ja. Und ich sehe auch heute noch der Radler fahren.
Wie haben denn die Ärzte, auch das hast du ja rekonstruiert, weil du es so bewusst nicht mitbekommen hast, deine Chancen eingeschätzt, da jetzt wieder halbwegs heile rauszukommen? Gab es da überhaupt Hoffnung? Und was war alles kaputt überhaupt?
Das ist eine ganz gute Frage, die du stellst. Und die ehrliche Antwort ist, die sagen dir nichts. Also mir, also ich war ja 5 Wochen weg und meine Frau hat natürlich diese Frage jeden Tag gestellt. Ja klar, jetzt ihr Mann ist da sozusagen auf einmal im Krankenhaus und nur noch so ein Halbweltwesen, da hängt ja lauter Schläuchen und Kabeln und da ticken die Uhren und die Monitoren und solche Gerätetürme sind da, wo irgendwelche Anzeigen sind und dann fragst du natürlich auch, was ist denn jetzt, wie ist die Chance? Ach, die können es nicht sagen und die sagen es dann auch nicht. Und ich mache auch denen keinen Vorwurf, weil sie wissen es nicht. Es ist einfach so, in so einem Moment stehst du auf Kippe sozusagen.
Du stehst auf Kippe, heißt, es ist überhaupt die Frage, kommst du durch oder nicht, ja, oder?
Das ist die Frage. Das war definitiv die Frage. Und dann war es wohl so, na gut, der kommt jetzt durch. Aber dann wird die Frage, ist er noch im Kopf klar? Das war eine große Frage, weil ich war länger im Koma als geplant. Also die wollten mich nach drei Wochen wollten sie wieder rausholen, nach 2. Da war das Schlimmste sozusagen organisch durch. Und dann hat es nicht geklappt. Also dann ging das nicht und dann haben sie da in meinem Kopf seltsame Flecken entdeckt und dann kamen alle möglichen Theorien. Und das war ernst. Also für meine Frau war das ganz schlimm. Dann gab es so einen Termin, wo sie dann ja, zur Seite geholt wurde und jetzt setzen sie sich mal hin und dann mir was zu trinken anbieten und so warst du sonst nie. Ja. Und ja, also sie müsste am schlimmsten rechnen. Aber das war echt ein Schock für sie. Ja, und dann irgendwann bin ich dann eine Woche oder so später dann doch aufgewacht. Und dann war es relativ schnell klar für sie, also gut, ein bisschen denken kann er noch. Zwischendurch kam eine Phase so locked in, also da ich kann mich sogar erinnern an die Dinge und konnte aber nichts machen. Ich konnte nicht reden, ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nur zu zwinkern oder nicken konnte ich, ja, und den Kopf schütteln. Und dann haben sie mir immer irgendwelche Sachen gefragt, ich habe dann immer genickt, weil er war richtig. Und dann haben sie gesagt, er nickt jetzt immer, da versteht gar nichts. Das hat echt so ein paar Tage gedauert, bis die dann so einen Kommunikationsweg gefunden haben über so eine Buchstabentafel, weil du so mit dem Finger immer so über die Zeilen fährst und dann immer, wenn der Finger auf dem richtigen Buchstaben ist, dann nickst du so ein bisschen und dann geht so Buchstabe für Buchstabe durch die Worte durch. Und dann haben sie, also erst haben sie eigentlich, da haben sie gemerkt, dass ich im Grunde im Kopf schon einigermaßen klar bin und was kommunizieren kann. Weil ich subjektiv war immer klar. Und jetzt kommt deine Frage, was haben die Ärzte mir gesagt? Also erstmal konnte ich nicht reden, ich konnte gar nicht fragen, aber irgendwann konnte ich natürlich schon fragen, das ist dann auch später gewesen. Und das zieht sich aber fast durch die ganze Genesungsgeschichte durch. Die sagen eigentlich ungern was, machen ungern Prognosen, gerade in solchen Fällen, weil es offensichtlich auch alle möglichen Fälle gibt. Und ich habe mich dann daran gewöhnt, sozusagen mir selber die Ziele zu setzen. Das ist, glaube ich, entscheidend. Weißt du, egal, und dazu kommt auch, egal, was sie dir sagen, das habe ich auch gelernt. Genau, einer hat mir später, schon viel später, ein Chirurg hat mir mal gesagt, ich konnte meinen Finger nicht bewegen. Der war linke Hand war komplett steif und Finger ging nicht. Und dann waren nochmal 2, 3 Operationen da dran. Und dann ging ein bisschen was. Und dann war ich da, ich will jetzt meinen Zeigefinger wieder bewegen können. Weißt du, ich habe Gitarre gespielt und Cello, das will ich jetzt wieder können. Und das macht mich, wie kriege ich meinen Finger wieder hin? Und dann war ich einmal bei so einem Chirurgen und da hat er mir gesagt, oh, ist doch schon ganz gut. So ein paar Grad, seien Sie doch froh, ist doch schon ganz viel. Und da habe ich gedacht, nee, der Kollege hat gesagt, 90 Grad ist möglich, die will ich jetzt auch haben. Und dann habe ich so angeguckt und gesagt, Und habe ich darauf bestanden, dass wir das probieren. Und ich habe die 90 Grad, ich kann Cello spielen, weißt du? Und das sind so Momente, die dich unglaublich stark machen. Wenn du sagst, hey, diese ganzen Ärzte mit all ihrem Fachwissen, die können es nicht sagen, die wollen es dir nicht sagen, und dann gehst du rein und googelst und fragst 1000 Leute. Und es ist eh so, wenn du 3 Ärzte fragst, kriegst du 5 verschiedene Antworten. Und dann suchst du dir halt die beste aus, die passt. Das ist sowieso immer das Beste im Leben. Du suchst dir die Antwort aus, die dir hilft und die dich bestärkt. Also es hat jetzt nichts mit Blase zu tun oder so, dass man sich vor der Wahrheit verkriecht. Aber es gibt ja viele Fakten und du kannst ja sagen, alle kannst du sowieso nicht bedienen. Dann nimm dir doch die raus, die richtig sind, aber sozusagen auf deinem Weg dir helfen. Und das gilt ganz besonders für kranke Menschen. Und da habe ich eine super Geschichte auch erlebt in der Reha. Da kriegst du ja so Vorträge auch mal, so Pflichtvorträge. Und da war so ein Psychologe, der war echt gut. Das waren so die drei Hinweise für Erkrankte. Ich weiß nicht mehr genau den Titel. Und ein Hinweis war, mach dich selbst zum Doktor deiner Leiden. Das fand ich so ein unglaublich starkes Prinzip. Und das ist genau richtig. Es kann dich niemand heilen. Also im Technischen schon. Also ihr könnt ja Knochen schienen und alles Mögliche machen. Aber am Ende bist du eigentlich der Hauptregisseur in deinem eigenen Gesundheitsprozess. Das ist total wichtig. Und das wird nirgends stärker, glaube ich, als in der Reha, wo du wirklich viel erreichen kannst, wenn du dir so kleine Ziele setzt.
Jetzt fällt mir gerade auf, du redest schon jetzt nur von Zielen. Wie habe ich es geschafft? Wie gucke ich nach vorne? Dabei habe ich eigentlich gefragt, was war eigentlich kaputt? Das kann schon ein Schlüssel natürlich sein zu dem, warum du jetzt wieder da bist, wo du bist. Ja? Nämlich gar nicht so viel sich mit dem zu beschäftigen, was da eigentlich schiefgelaufen ist und was nicht funktioniert. Ja? Da können wir gleich natürlich gerne noch drüber sprechen. Aber das interessiert mich schon nochmal. Was war denn da eigentlich alles hinüber bei dir?
Ja, die Frage ist schon wichtig. Weil, kann man sagen, der hat es ziemlich leicht, hat es erwischt, da kann man gut daherreden. Und ich muss schon sagen, ich habe Glück gehabt. Ich habe echt Glück gehabt. Es hätte viel schlimmer kommen können. Also, was war kaputt? Ich habe meines Wissens 15 Knochenbrüche gehabt. Der schlimmste war Oberschenkel links. Und zwar deshalb schlimm, weil es dahinter noch eine Komplikation gab. Das gab dann eine Knochenentzündung. Also, vermutlich dadurch, weil eben am Bauch war auch kaputt, also Darmriss. Und das linke Bein war offen und dann sind wahrscheinlich Darmkeime da in die Wunde gekommen. Und das ist ein Problemkeim. Also den kriegt man schwer wieder raus. Das haben die auch gleich erzählt. Und das war dieser Knochenbruch. So, bevor ich weiter ins Detail gehe, dann war im Grunde innere Organe, Milz war auch dann ziemlich kaputt. Lungenkontusion, also beide Lungenflügel waren betroffen. Und Aortariss war, das war eigentlich das Gefährlichste, also ein Riss. Das ist im Grunde tödlich, das überlebst du nicht. Du bist in 3 Minuten, bist du verblutet. Da war zum Glück nur eingerissen und die haben wir dann in 24 Stunden da so einen Stent dann reinschieben können. Die haben die erst bestellen müssen. So, das hat aber alles geklappt. Was war denn noch? Der Darm, das war auch blöd. Da haben sie mir ein Stück da rausgeholt. So, pass auf, waren das die direkten Unfallfolgen? Ich glaube, das waren sie jetzt mal, oder? Das Herz war gesund geblieben, das ist schon echt gut. Mein Herz hat es geschafft und der Kopf, bis auf diese Beobachtung, wo ich dir erzählt habe, mit diesen Flecken.
Hast du einen Helm getragen? Das ist vielleicht eine wichtige Frage auch an der Stelle.
Der hat mir bestimmt das Leben gerettet. Also ja. In so einem Fall hängt das war alles am seidenen Faden. Also da sind dann Millimeter entscheidend. Genau, ach, ich habe mehrere Wirbel angebrochen. Also Querschnittslähmung war absolut, wäre eine Möglichkeit gewesen. Da habe ich echt Glück gehabt. Ich habe dann die haben mir dann so eine steife Halsmanschette angelegt. Damit das im Koma noch alles gut gestellt war. Also jede Menge Knochenbrüche, wo ich aufgewacht bin, waren die weg. Da habe ich nichts mehr von gemerkt. Also das heißt, also wo ich aufgewacht bin, was ich echt noch gemerkt habe, ist nach 5 Wochen ist ja deine ganze Kraft weg. Du hast nichts mehr. Ich bin ja Marathon gelaufen. Ich war im Marathon-Training sozusagen. Das war das Wintertraining. Da gehörte auch Fahrradfahren dazu. Mal. Wir haben auch hinterher gesagt, das hätte mich vielleicht gerettet sozusagen. Das hat mich sozusagen durch diese Koma- und Intensivphase durchgebracht, dass ich relativ gute Konstitution hatte zu dem Zeitpunkt. Aber das Irre ist, die ist so total weg. Du hast nichts mehr. Ich konnte nicht einmal eine Hand nur heben, aus dem Bett raus und meinen Kopf nicht halten. Also du bist im Grunde nochmal wie neu geboren eigentlich mit.
Und dann ist ja die wahrscheinlich eine entscheidende Phase, eine entscheidende Situation, wenn du dann wieder aufwachst, gerade wenn du so sportlich warst. Wie gehst du dann damit um? Ne? Fällst du erstmal völlig zusammen und sagst, das bin ich nicht mehr, ich bin ein Wrack, wie das, jetzt ist es vorbei? Oder passiert dann wirklich was im Kopf? Dieser Wille auch dann wieder weiterzumachen und sich irgendwie zurückzukämpfen, der ja bei dir da war. War der sofort da oder war da schon erstmal diese Ernüchterung oder ja auch so ein Gedanke, das hat jetzt hier alles keinen Sinn mehr?
Also das hat keinen Sinn mehr, das war nie da, da habe ich Glück gehabt. Ich habe also keine so posttraumatische Belastungsstörung oder irgendwas je gehabt, da habe ich Glück gehabt. Und das liegt vielleicht auch daran, im Koma habe ich ganz starke intensive Träume gehabt. Also ich bin ein gläubiger Mensch und inzwischen mehr denn je und ich glaube auch tatsächlich, dass Gott zu mir gesprochen hat. Also das ist jetzt so ein großes Wort, aber ich bin jetzt schon zutiefst überzeugt, dass es so ist, weil ich habe da dieses Erlebnis gehabt im Traum, wo ich im Grunde an der Schwelle des Todes stand. Mein Leben war um und dann war ich auf einmal eben in so einer engen Zelle und also das ist das Ende des Traums, jetzt hier erzähle nur das ganz in kurzen Worten, war ich in dieser Zelle und habe mich abgefunden damit. Ich habe gesagt, okay, dann ist halt Schluss und dann lass mich wenigstens hinlegen und dann lasse ich alles sausen. Und da war der Raum aber zu eng. Diese Zelle war einfach zu eng und ich habe dann nur durch das Fenster so einen grauen Platz gesehen. Komm, ich muss da raus. Hey, mach die Tür auf. Und die Tür ging nicht auf. Und dann ist der Traum vorbei gewesen. Und das hat sich mir so eingebrannt. Diese Leere, dieses Öde und dieses im Kopf, dieses Bewusstsein, jetzt ist alles vorbei und alles, was du hättest machen können, ist jetzt um. Da habe ich gedacht, hey, komm, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme und ich bin dann aufgewacht, jetzt willst du es aber wissen, das ist die Nachspielzeit für mich. Und da war für mich jetzt nicht so die Idee des Sportlichen im Vordergrund, sondern ich wollte einfach echt nochmal gucken, wie viel kriegst du jetzt nochmal, wie tief kommst du nochmal ins Leben zurück. Und ich hatte ja vor Augen, da der Ärzte ja nie was sagen, hatte ich vor Augen, dass ich im Grunde auf ewig Pflegefall sein kann. Ja, in einem Heim, wo dann bist du auch betreut und alles, aber ich wusste, dass mein Vater war lange Zeit in einem Heim und da habe ich gedacht, nee, also wenn es da eine Chance gibt, nochmal richtig ins Leben zu kommen, dann will ich das schon machen. Und das war das, was mich wirklich vorwärts getrieben hat. Und das sind am Anfang ganz kleine Dinge. Also am Anfang sogar bist du ein Getriebener. Das heißt, dir werden Dinge abverlangt, die du machen musst. Und ganz hart ist zum Beispiel, dass du wieder atmen lernst. Also für mich war es ganz hart, weil das war einer der härtesten Kämpfe überhaupt. Da stellen die dir einfach die Luft ab. Du kriegst ja dann hier so ein Trachealkanül und dann fließt das da von so einer Maschine rein. Und irgendwann müssen sie wieder abstellen, damit dir deine Zwerchfellmuskulatur da anfängt, das zu bewegen. Und ich weiß nicht, was bei mir speziell war. Also ich hab das von kaum jemand anderem gehört. Bei mir war das grauenhaft, weil ich habe das Gefühl gehabt, immer ich erstick und muss in jedem Atemzug kämpfen. Und da war der Punkt, da habe ich mich einfach am Marathon erinnert, meine Radpassfahrten. Da habe ich gedacht, hey, komm, das machst du jetzt genau so. Du schaffst jetzt unmöglich da 2 Stunden, das haben die mir vorgesagt, 2 Stunden stellen wir jetzt klein und danach kriegen sie wieder Luft. Ja, dann, ja 2 Stunden hatte ich nie durch. Und da habe ich halt in jedem Atemzug gekämpft. Komm, ey, jetzt machst du einfach 3, 10 Stück, ja, die einen nach dem anderen. Wenn du 10 geschafft hast, dann ist das schon mal ein Zwischenziel. Und so ging das dann weiter. Und dann habe ich auf diese Weise habe ich das geschafft. Genau wie früher beim Radfahren. Weißt du, so ein Pass von 1800 Metern, kannst du auch ausrechnen. Das sind 3 Stunden, wenn du nicht super gut bist. Und boah, das schaffst du auch nicht. Aber wenn du da immer sagst, keine Ahnung, 10 Höhenmeter pro Minute und dann guckst du auf die Uhr und dann freust dich, wenn du 11 geschafft hast, solche Sachen. Genauso was beim Atmen auch, ja. Das hat mich dann schon durchgebracht. Diese Einstellung war vielleicht ein bisschen drin durch das Marathon und durch diese Radfahrgeschichten.
Du hast gesagt, viel haben die Ärzte gar nicht gesagt und die Betreuer, die Pfleger. Gab es denn trotzdem welche, die gesagt haben, die dir Mut gemacht haben und auch deine dann ja doch vielleicht hehren Ziele in deren Augen unterstützt haben und gesagt haben, komm, ja, weiter, schaffst du. Auch wenn sich es vielleicht jetzt so nicht anfühlt oder darstellt gerade.
Die gibt es, also da muss ich sagen, die gibt es immer. Es gibt, und da ist, wie überall, glaube ich, die Welt, die ist sehr heterogen. Es gibt total ermutigende Menschen, optimistische Pfleger, es gibt, glaube ich, das heißt, glaube ich, mobilisierende Pfleger, da gibt es noch so einen Fachbegriff. Und das haben die bei mir gemacht, wo ich noch fast nichts konnte. Da war einer, ein irrer Typ, ich weiß noch, in der allerersten Reha, der hat mich immer aus dem Bett raus, komm, jetzt gehen wir mal ein paar Schritte. Und ich habe Schiss gehabt, dass ich umfalle, ich konnte ja nicht mal stehen und was. Und da hat er, der hat mich ja dann da getragen, wie so eine Marionettenspieler seine Puppe über die Bühne, so ein paar Schritte. Und solche Leute gibt's. Und ja, oder das heißt, geh mal aufs Klo. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aufs Klo zu gehen, das ist so ein Wunschtraum, wenn du da im Bett liegst und immer nur in diese Blechpfanne da reinkacken darfst, die dann irgendeine hinlegen muss, wieder abholen muss und dann hängst du da drauf. Das ist genial, wenn du das wieder kannst. Und wir machen das jetzt einfach. Und ich konnte nicht stehen, ich konnte mich nicht hinsetzen, ich konnte nicht aufstehen, konnte gar nichts. Aber wenn da einer ist, der das mit dir macht, das ist dann echt gut und das hilft. Und wenn es dann mal geklappt hat, dann bist du auch ermutigt. Also ich muss sagen, die Therapeuten sind eigentlich diejenigen, die am meisten immer motiviert. Das ist ja auch vielleicht deren Job, aber das hat mich schon wirklich motiviert.
Nachdem Frank sich also zunächst einmal zurück ins Leben gekämpft hatte, arbeitete er jetzt daran, wieder so fit wie möglich zu werden. Das dauerte am Ende 6 Monate, bis er tatsächlich wieder auf 2 Beinen laufen konnte. Er war schon nach 6 Wochen eigentlich wieder auf Krücken unterwegs, aus dem Rollstuhl raus. Dann gab es Komplikationen mit einem Nagel in seinem Knochen, der für eine Entzündung dort gesorgt hatte. Frank fiel also nochmal zurück sozusagen in den Rollstuhl, musste sich noch einmal wieder vorankämpfen und ja, es dauerte 6 Monate am Ende, bis er wieder so richtig unterwegs war, so richtig natürlich auch in Anführungszeichen gesetzt. Es ist bis heute ein Prozess, in dem er sich befindet. Er ist nicht wieder so hergestellt wie früher, aber was er heute wieder kann und was er tut, ist zum Beispiel Laufen. Er ist mittlerweile sogar schon wieder Halbmarathon gelaufen, in einer Zeit von so ungefähr 2,5 Stunden. Aus der Perspektive von heute ist das nicht nur ein kleines, sondern ein großes Wunder. Jetzt haben wir viel über körperliche Aspekte gesprochen. Mich und dich sicherlich auch. Interessiert aber auch, was ist da sonst passiert? Was hat diese Zeit Frank verdeutlicht, dieser Prozess, wieder zurück ins Leben zu kommen?
Ich habe jetzt, da ich ja weiß, ich habe Nachspielzeit, da bin ich mir jetzt ganz bewusst, dass ich eben meine Zeit auch schon bewusst einsetzen will für die wichtigen Dinge. Und da ist das Körperliche eigentlich nur eins, also ein Gänsefüßchen nur eins. Ein wichtiges, aber eben auch nur eins. Und ich möchte schon auch gerne noch was anderes schaffen.
Was sind die wichtigen Dinge? Kannst du das für dich so abstrahieren oder zusammenfassen? Hast du auch diese Zeit genutzt, um dir da ganz, ganz konkret auch drüber klar zu werden, dir das vielleicht auch sogar aufzuschreiben? So, was sind die wichtigen Dinge?
Also 2 wichtige Dinge sind, ich wollte 2 Themen nochmal, also ein wichtiges Thema darstellen. Ich bin ja, jetzt komme ich zur Physik. Ich habe Physik nicht studiert, um da irgendeinen tollen Beruf zu kriegen, sondern weil mich das grundsätzlich interessiert hat. Mich haben immer die philosophischen, grundlegenden Fragen interessiert. Jetzt kam noch dieses, mein Glaube dazu und Gott, und das halten ja viele für unvereinbar. Wie kann es einen allmächtigen Gott geben und eine Physik geben, die alles erklärt und berechenbar macht? Und im Grunde war das auch fast ein Grund, warum ich das damals studiert habe. Und ich habe dann ein Buch geschrieben, auf gut Deutsch habe ich gesagt, die Fragen, ich habe dann natürlich recherchiert, ich bin kein Wissenschaftler gewesen, sondern war an anderer Stelle tätig, sodass ich erstmal recherchieren musste, wie weit jetzt die Physik inzwischen gekommen ist, ob sie diese Fragen beantworten kann, schlüssig. Ich hatte das Glück, ich war nach der Promotion 1 Jahr in den USA und einem super Institut bei dem Dave Wineland, der hat dann 2012 den Nobelpreis gekriegt. Und da gab es nochmal ein großes Meeting, da bin ich einfach hingefahren. Da konnte ich schon wieder fliegen. Mein erster Flug war da nach Boulder in Colorado. Und ich habe gesagt, ich stelle Ihnen einfach die Frage jetzt, die ich dann noch habe, ob die inzwischen eine Lösung haben. Da habe ich denen das gestellt. Ja, dann hatten sie auch keine Antwort. Da habe ich gesagt, komm, das ist ja gut, dann kann ich ja jetzt mein Buch schreiben. Und natürlich ist es kein Sachbuch, sondern ich wollte jetzt kein Fachbuch schreiben, sondern ich habe einen Roman geschrieben und lasse jetzt die Figuren das sozusagen erleben und spekulieren und Das war mir wichtig. Also ich wollte das sozusagen nochmal für mich selbst diese Antwort finden, habe danach gesucht und nachdem ich festgestellt habe, es gibt sie nicht, habe ich so, gut, dann mache ich eben, schreibe ich einen Roman drüber. Da ist die Antwort jetzt drin.
Du machst das selbst, ne? Du veröffentlichst deine Bücher selbst ohne Verlag in Eigenregie. Also auch da eine Machermentalität.
Im Grunde habe ich gesagt, Verlag wäre mir schon recht. Ich habe auch eine Agentur, die sich kümmern wollte. Das hat es nicht geklappt bis jetzt. Verlag ist schon was Tolles. Also ich bin jetzt kein Gegner der Verlage, aber mir ist klar, du kommst nicht leicht rein. Und da habe ich mal gesagt, bevor ich da jetzt warte, ich habe es auch mit der Agentur besprochen, dann fange ich das schon mal selber an. Und wenn es dann klappt, dann ist hier für den Verlag auch ganz interessant, wenn sie da sieht, da kannst du auch alleine, dann können sie immer noch nehmen. Ja. Aber ich warte nicht drauf. Und wie gesagt, das Leben ist viel zu kostbar, um zu warten. Du musst was machen.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe ja mein erstes Mikroabenteuerbuch auch selbst veröffentlicht, weil zu dem Zeitpunkt kein Verlag da war, der gesagt hat, oh, das ist ein interessantes Thema. Ja. Und da habe ich gesagt, ich will das aber auch so machen, wie ich das machen möchte und das nicht irgendwie verdrehen, dieses Thema oder diesen Abenteuerbegriff, das Abenteuerverständnis aufweichen. Deswegen habe ich es einfach selbst veröffentlicht. Und dann war es sehr erfolgreich und auf einmal standen die Verlage Schlange. Also so kann das auch laufen, ne? Wenn man einfach mal selber anfängt und dann Verlage darauf aufmerksam werden. Und ich kann wirklich sagen, es gibt ja in diesem ganzen Self-Publishing-Bereich wirklich auch sehr große Qualitätsunterschiede. Ja? Ja. Also es gibt wirklich ziemlich viel Mist. Ja. Und ein Grund, warum wir jetzt sprechen, ist, dass mir dein Buch in die Hände gefallen ist und ich gesagt habe, Mensch, das ist ein richtig gutes Buch. Das ist toll geschrieben, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Jetzt hätte ich fast gesagt, was hat das im Self-Publishing verloren? Das würde aber wieder die Qualität des Self-Publishing generell diskreditieren, weil es da eben einfach auch ganz, ganz tolle Bücher gibt. Und da gehört deins definitiv dazu.
Danke.
Da musst du jetzt gar nichts drauf sagen, aber das nur einfach nur als kleinen Blumenstrauß an deine Richtung jetzt. Weil es wirklich mich sehr gepackt hat und ich das sehr empfehlen kann. Jetzt hast du aber das Schreiben für dich entdeckt, was ja ein Ziel ist. Wie sehen deine Ziele so aus? Auch wie sahen sie aus in deiner Genesungsphase? Waren das ganz konkrete auch Ergebnisziele, dass du gesagt hast, pass auf, in 3 Wochen möchte ich 20 Schritte rückwärts gehen können? Ja? Oder waren das eher so abstrakte Ziele, wo du gesagt hast, oh Mensch, ich würde mich freuen, wenn ich in einem halben Jahr wieder, vielleicht auch visuelle Ziele, ne? Hast du so gearbeitet, dass du sagst, ich möchte zu Hause sitzen oder ich möchte vielleicht wieder einen Spaziergang machen mit meiner Frau im Wald. Kannst du das überhaupt so greifen?
Ja, doch. Also es waren wirklich kleine, ganz konkrete Ziele und das hat mir irren Spaß gemacht. Die allerersten Sachen schon. Ich habe zum Beispiel die linke Hand irgendwann vom Bett heben können, aber die rechte nicht. Und irgendwann mal habe ich es geschafft, da habe ich diesen Zentimeter auch gedacht, das ist ja genial. Jetzt gleich nochmal und dann nochmal. Und wenn du es 3-mal hast, dann kannst du es auch 10-mal, weißt du, dann fängst du an, sozusagen dir so Ziele zu setzen und dann funktioniert es. Und das habe ich mit vielen gemacht. Mit dem Rollstuhl, die Fahrten, ich konnte irgendwann rückwärts fahren, das ist das Leichteste. Wenn du gar nichts kannst, dann kannst du dich so nach hinten schieben. Dann habe ich da unsere Station immer umrundet. Ja, ich war immer der große Rückwärtsfahrer. Und da habe ich natürlich irgendwann auch probiert vorwärts, was viel schwieriger ist. Und bin dann so Runden gedreht, da gab es einen Aufenthaltsraum, da war eine große Uhr. Und da habe ich da immer am Schluss dann gewartet, genau wenn er umspringt, dann los. Ja? Und dann hast du sozusagen genau den Startpunkt und da habe ich echt probiert auf Zeit. Und das motiviert total, wenn du dann merkst, wie du immer schneller wirst. Das macht irre Spaß. Und das kannst du auch machen, wenn du nur ganz wenig kannst. Das geht. Und später natürlich dann auch, wo ich zu Hause war und dann wieder mit Krücken gehen konnte, da habe ich so alle möglichen Apps gibt es da. Ich habe da so eine App gehabt, die das aufzeichnet und dann Durchschnittsgeschwindigkeit. Steht auch in meinem Buch dann irgendwo hinten, das Durchschnittstempo immer der ersten nächsten Monate, das dann immer so ein bisschen gestiegen ist, weißt du, die Pace, wie viele Minuten brauche ich jetzt pro Kilometer? Und das ist ganz lustig, weil da ist der letzte Punkt noch vom Marathon-Wintertraining und dann geht es halt los mit den Krücken. Auf 20 Minuten pro Kilometer geht es, glaube ich, dann los. Ja, das wird dann ziemlich, immer von Monat zu Monat wird es besser und das motiviert auch total.
Jetzt haben wir eben schon kurz über die wichtigen Dinge gesprochen. Du bist sitzt sicherlich auch viel drin, ja. Du schreibst, ja, sitzt am Rechner. Jetzt bist du vielleicht kein klassischer Naturwissenschafts-Computer-Nerd, aber was bedeutet dir das Draußensein? Was bedeutet dir die Natur? Kannst du das so einordnen? Vielleicht auch gerade mal nochmal vor dem Eindruck, dass einmal alles weg war. Also welchen Stellenwert hat das?
Total hohen. Also ich Ich habe ein Jahr danach habe ich schon die erste Bergtour gemacht. Also das war total, das ist so ein tolles Erlebnis, wieder in dem Berg, auf dem Berg zu sein. Ich habe ja auch Radfahren wieder angefangen. Hier ist auch in der Natur draußen. Die wilden Sachen habe ich erstmal nicht, aber Klettern zum Beispiel, das ist auch nochmal ein Traum. In der Halle war ich wieder klettern und ich habe schon auch noch so Träume. Vielleicht gehe ich doch nochmal die da von den Violett-Türmen einen rauf. Das ist ein Vierer bis Fünfer, also das schaffe ich vielleicht noch. Einen guten Führer, also das ist, es gibt so ein paar kleine Träume, die mache ich nochmal. Oder die Nordwand der drei Zinnen, ja, also die normale bin ich auch geklettert noch ein paar Jahre vor dem Unfall. Die Nordwand ist natürlich, da ist Klettergeschichte geschrieben und die komme ich natürlich unmöglich rauf. Ich habe mir gedacht, hey, vielleicht gehe ich mit dem Führer mal zwei Seile und dann wieder runter. Dann bist du mal drin gewesen. Und das wäre genial. Also solche Sachen, die schweben mir schon noch vor. Und die funktionieren auch. Also jetzt nach dem Urlaub vielleicht nicht mehr so groß. Aber ich habe zum Beispiel ein Jahr vor meinem Unfall noch, ich war noch nie auf so einem richtigen Eisberg, also eine Gletschertour gemacht. Ich bin schon Kletterer war ich. Und da habe ich gesagt, das machst du jetzt einfach mal. Ich war selbstständig, konnte mir meine Zeit einteilen. Jetzt nimmst du dir die Zeit. Und habe ich das gemacht und das war eine der tollsten Sachen, die ich je gemacht habe. Also eine ganze Woche Gletschertour, 10.000, 4.000 haben wir da bestiegen. Also natürlich keine schwierigen, war auch die erste. Aber das ist wirklich ein tolles Naturerlebnis. Das muss ich sagen. Wenn du da oben bist, ist das eine andere Welt. Du hast eine unglaubliche Weite. Auch wenn da 10 Seilschaften sind, am gleichen Tag auf der gleichen Hose, die siehst du gar nicht mehr. So klein ist das, weil das da alles so riesig wird plötzlich.
Du hast das eingangs kurz anklingen lassen. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, Gott sei Dank ist das an diesem 25. Februar so passiert. Das ist ja eine delikate Frage. Hast du da eine Antwort drauf?
Ich habe darüber nachgedacht und ich habe auch eine Antwort. Und die Antwort, die geht so, dass es wahrscheinlich einen Sinn hatte, dass ich da war, weil es war Berufsverkehr. Es war 17.15 Uhr etwa, als es passierte, Berufsverkehr. Und das ist die Bundesstraße, da fahren die mit Tempo 100, kommen sie sich da entgegen. Und wenn ich da jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte es diesen Stau hinter mir nicht gegeben. Und dann wäre der Autofahrer, der ins Schleudern gekommen ist, frontal mit dem Gegenverkehr zusammengeknallt. Dann hätte es Tote gegeben, glaube ich. Und so hat es halt nur den Frank Dietrich ein paar Wochen ins Krankenhaus geschlagen oder ein Jahr und keiner ist gestorben und hat es einen Sinn gehabt.
Wenn du hast auch das vorhin angedeutet, du hast eine Tochter, hast du noch mehr Kinder? Oder?
Ja, ich glaube, eine Tochter und einen Sohn habe ich.
Ja. Wenn du denen eine Sache mitgeben müsstest, vielleicht hast du es auch getan oder tust du es regelmäßig, die du mitgenommen hast, die du gelernt hast aus dieser Zeit, was ist das für eine Sache?
Also da muss ich voraussichtlich, ist eine gute Frage, aber sehr schwer, weil die Grundregel ist, es gibt keine allgemeinen Weisheiten, die immer passen. Das ist die Grundregel. Das heißt, ich bemühe mich immer doch sehr, auf die Menschen einzugehen, die ich gerade vor mir habe.
Wenn du sie nur auf dich beziehst, was ist, und wenn wir jetzt mal vielleicht die Kinder weglassen und du einfach mal überlegst, was ist das Wichtigste, was du für dich rausgezogen hast aus dieser Zeit?
Nutze deine Zeit, ist eine extrem wichtige Lehre, die ich mitgenommen habe, oder eine Erkenntnis, eine Erfahrung. Nutze die Zeit und halte die Augen offen, öffne dich für die vielen Angebote, die das Leben dir bietet, halte dich offen fall nicht auf Dinge rein, die dich locken, aber gar nicht wichtig sind. Also ich habe mir vorgenommen, ich mache nur noch Dinge, die wichtig sind oder schön oder nützlich, aber nichts Unwichtiges mehr. Und das Irre ist, meistens paart sich das, dass dann das wirklich Wichtige und Nützliche dann auch noch schön wird und dann entsteht Glück. Das ist meine Erfahrung und das versuche ich weiterzugeben. Das hat viel mit positivem Denken zu tun, ist aber nicht so eine Sahnesoße, die du drüber schmierst, sondern das ist eine Öffnung in die Welt hinein. Und ich glaube, da steckt auch ein ganz großes Prinzip dahinter. Und das hat jetzt auch wieder mit Gott zu tun. Und jetzt nicht mit unserem christlichen Gott, sondern auch mit anderen Religionen. Das ist ein Prinzip, was im Leben steckt, was das Leben überhaupt erst ermöglicht. Und das hat auch mit der Physik was zu tun. Das ist ein ganz großer Bogen, der sich da spannt. Und ich glaube, wenn du dich öffnest, dann kannst du da was von mitkriegen. Und da versuche ich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, eben davon was weiterzugeben. Aber das geht nicht mit so einer Grundregel, sondern das geht immer nur individuell aus der Situation heraus.
Musik. Wow, was für eine Geschichte. Die sollten wir wirklich sacken lassen. Ich will das jetzt auch gar nicht zerlabern hier zum Schluss. Trotzdem nochmal der Hinweis auf das Buch von Frank, das er selbst veröffentlicht hat. Das Buch heißt Der Unfall und mein Weg danach. Die Infos dazu, auch ein Link, wo man es bekommt, packe ich euch in den Newsletter. Der Newsletter erscheint ja immer am Freitag, der Newsletter zu diesem Podcast. Abonnieren kannst du den unter christoförster.com/frei raus. Da findest du auch eine Telefonnummer, über die du mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken kannst, zum Beispiel. Wenn du eine Idee hast für diesen Podcast oder mir und den Hörern dieses Podcasts was erzählen möchtest. Was ich jetzt in den nächsten Newsletter noch reintue, sind 3 Produktempfehlungen. Ich weiß jetzt noch nicht, welche das sein werden. In jedem Fall welche, für die ich kein Geld kriege dafür, dass ich sie nenne, sondern Produkte, die ich einfach gerne benutze da draußen, von denen ich überzeugt bin und ja, mit denen möglicherweise auch andere was anfangen können. Und jetzt sehen wir alle zu, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Hab eine gute Zeit und hör sehr, sehr gerne nächste Woche wieder rein. Nächsten Donnerstag gibt es wieder eine neue Folge hier von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben.